Wer letzte Woche dabei war, ist mit uns in den Krankenwagen eingestiegen und unfreiwilligerweise haben wir dieses Fahrzeug auch nicht mehr gewechselt bis zu dieser Woche. Medizinische Expertise ist genauso an Bord wie Patienten in den eigenen Reihen und das Frühjahr ist eben holprig und wird es auch erstmal bleiben. Ich bin Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauff.
Und Rafa Custom montiert die Stoßdämpfer am Besenwagen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Bei unseren Freunden von Athletic Greens gibt's was Neues. Ja, okay. Die Formel, die sich der Gründer mal vor 10 Jahren mit Ärzten und Heilpraktikern ausgedacht hat, wird einerseits ständig weiter optimiert. Mittlerweile ziehen wir uns da morgens schon das 52. Update von Athletic Greens rein. Aber auch für dich speziell gibt's was Neues, wenn du Bock hast. Zusätzlich zu dem Jahresvorrat Vitamin D3, den du mit Besenwagen schon länger bekommst, gibt's nämlich jetzt auch 5 Travel Packs dazu. Denn die Keramikschale will man jetzt nicht unbedingt auf jeden Wochenendtrip mitnehmen. Mit Athletic Greens trinkst du morgens einfach einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Jeden Morgen schüttelst du dir einen Löffel in kaltem Wasser an, ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Athletic Greens ist vegan, gluten- und laktosefrei, also musst du dir da keine Sorgen machen. Effekt? Power-up für deinen Energiehaushalt, Power-up für deine Regeneration, für deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Und wenn du es Lust bekommen hast, kannst du es dir auch bequem monatlich nach Hause liefern lassen. Tüte leer? Neue Tüte steht schon vor der Tür. Es geht einfach, schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Und für Andi, Paul und mich ist das Ganze schon zur Gewohnheit geworden. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sichere dir das Paket mit dem Jahresvorrat an Vitamin D3 Öl und jetzt den 5 Travel Packs. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Paul, du wolltest eben erzählen, wer das Spaghetti-Eis erfunden hat.
Ja, wir hatten es ja, glaube ich, letzte Folge, hatten wir es mal darüber, dass wir nicht so richtig wussten, wo das Spaghetti-Eis herkommt. Also wir wussten schon, dass es aus Deutschland kommt, aber nicht, wer es denn erfunden hat. Und zwar wurde ich da von einem Hörer aufgeklärt, Matthias heißt er. Und zwar der Erfinder ist Dario Fontanelle.
Ja, das hatten wir damals schon mal, als du das erzählt hast. Ich kann mich noch erinnern.
Okay, gut, ich nicht, aber ich bin bei solchen Sachen auch ziemlich vergesslich. Genau, das wurde in den späten 60er Jahren von ihm kreiert und genau, er schreibt hier noch dazu, dass man eigentlich nur Glück haben kann, dass er damals das Eis so nicht hat patentieren lassen, weil ja, wir es wahrscheinlich sonst in diesem Ausmaße nicht genießen könnten. Von daher, Grüße gehen raus an Dario und vielen Dank Matthias für diesen, ja, dann doch nochmal zusätzlichen Informationen. Und er hat reingeschrieben, was ihm, glaube ich, sehr wichtig war, er ist überzeugter Campagnolo-Fahrer.
Hm.
Die gibt es also auch noch.
Hatte ich es auch noch mal mit jemandem die Woche von, dass es das eigentlich gar nicht mehr gibt in Deutschland.
Ja, das einer.
Die haben einfach aufgegeben. Ich glaube, die sind einfach nur noch auf dem asiatischen Markt unterwegs. Aber scheint ja zu reichen. Ich habe hier im Umzug übrigens noch mein Besenwagen-Spaghetti-Eis-T-Shirt gefunden, was eigentlich noch ungetragen ist. Ich dachte mir, vielleicht wird es irgendwann mal richtig was wert. Ich heb das auf einfach.
Na, ich wollte meins jetzt weggeben, aber ich heb es, glaube ich, auch noch auf. Ich trage es jetzt gerade selber nicht mehr. Seitdem hat sich ja die Qualität unserer T-Shirts auf jeden Fall auch verbessert, muss man sagen.
Anscheinend haben uns in letzter Zeit, so wie dich da mit dem Spaghetti-Eis, so ein paar Fan-Einsendungen erreicht. Ich habe auch so ein bisschen was beantwortet hier und da. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, demnächst kommt noch was. Aber mich hat noch mal jemand gefragt und so eine Frage haben wir schon lange nicht mehr hier mit reingenommen. Die ist nämlich eigentlich immer witzig. Er ist noch nicht so lange beim Rennradfahren dabei, ist aber sehr begeistert und motiviert und kauft sich auch immer irgendeinen Schrott und will aber wissen, was an Bike-Tuning denn eigentlich noch so Sinn macht, unserer Meinung nach. So, es gibt ja große Schaltkäfige, irgendwelche leichten Carbonlenker, dies, das. Was empfehlen wir denn, was an Tuning Sinn macht?
Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Wenn er normal gewachsen ist, würde ich als erstes mal 38er Lenker ranbauen, irgendwie irgendwas Solides von, ja, Stauffi schüttelt direkt im Kopf, ja, ich Also ich sage normal gewachsen, Staufi, nicht so groß wie du. Ja, also gibt ja normale Menschen, ja, die normal sind. Und irgendwie kein Carbon auf jeden Fall, sondern irgendwie solider Alulenker. Und da kann ich halt echt Pro-Modelle empfehlen, muss ich sagen. Die sind Preis-Leistung, sind die für mich somit das Beste. Ich fahre auch Pro-PLT-Lenker seit Jahren. Also auch gar nicht das Top-Modell. Und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das jetzt hier gerade sage, sondern die habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Ja, auch finde ich das solideste. Und sonst, ach, keine Ahnung, dieser ganze Schnickschnack, irgendwie Carbon-Sattelstütze und so, ich glaube, da braucht man alles nicht. So Laufräder sind halt wichtig. Ne? Laufräder-Reifen, da merkst du echt so den größten Unterschied.
Ja.
Großer Schaltkäfig, große Schalträdchen, ey, ganz ehrlich, dat, also da ist keiner von uns in dem Bereich unterwegs, wo das einen Unterschied macht.
Neue Kette oder geputzte Kette wäre gut. Und in meinem Bekanntenkreis macht in letzter Zeit das Kettewachsen so die Runde. Das schon einer ja, von euch mitgekriegt? Das ist aber ein Riesenaufwand.
Ich habe auch einen Kumpel, der das macht.
Mein Freund Thorsten Walter hat sich extra einen Reiskocher dafür gekauft.
Ich hab auch so einen Freund, der das macht. Der will auch unbedingt, dass die Kette von meinem Stadtrat wachsen. Aber ja, ich bin auch schon eine gewachsene Kette von ihm gefahren. Er ist halt irgendwie, ist halt echt mega Aufwand, ne? So jedes Mal das Ding da wieder wachsen. Ich nutze halt irgendwie so trockenes.
Mein Vater hat immer gesagt, ist ja nicht, alles was sich dreht, das ist ganz besonders wichtig beim Fahrrad.
Und das funktioniert ganz gut. Also nicht wie gewachst, aber Kette bleibt sauber und rollt trotzdem auch gut, ja. Aber Laufräder und Reifen, würde ich sagen, macht den größten Unterschied. So von der Fahrperformance her.
Ja, jetzt musst du ja noch wissen, was daran. Leicht oder Aero?
Ja, so ein Mittelding, ne? So 40er Höhe. So, keine Ahnung, kann man sich schon irgendwie auch mal eine Felge holen, die vielleicht einen, keine Ahnung, mehr als 20 mm Maulweite hat, wo man dann auch einen breiteren Reifen fahren kann. Und Reifen würde ich mindestens 28er fahren.
Ja. Ich bin ja jetzt auch wieder von meinem S-Works, jetzt war es ja mal ein bisschen trocken, auf meinen Standard gewechselt und das ist ja schon eine Weltunterschied. A, ist das S-Works ja quasi den ganzen Winter nicht geputzt bei mir und die Kette sollte schon vor 2 Monaten erneuert sein. Und B, ist an dem Standard halt, ja, erstens mal läuft der Antrieb noch relativ gut und genau das, was du gerade gesagt hast, eine relativ breite Felge, irgendwie 38er Höhe und ich habe da jetzt 28er, aber natürlich Schlauchreifen dran. Ich, das rollt so geil. Unfassbar.
Ja. Ja, das ist echt krass. Also so Laufräder, auch ein bisschen breitere Laufräder und so um die 40er Höhe und dann 28er Reifen. Ich bin Tubeless-Fan. Genau, also da und dann halt den richtigen Luftdruck. Da hat man schon eigentlich den meisten Spaß und merkt man auch direkt einen Unterschied, das rollt besser. Da kann jetzt irgendwie auch, dann ist es egal, ob du jetzt einen Stahlrahmen fährst oder irgendwie ein krass teures Carbonrad. Den größten Unterschied machen da dann eigentlich eher die Laufräder und die Reifen, was Fahrkomfort angeht und auch Geschwindigkeit.
Ja, aber so früher hat man immer noch mal so ein bisschen gebastelt, oder? Ihr auch?
So, ja, klar.
So ein bisschen Lenker abgesägt oder
Löcher reingebaut ins Kettenblatt und so. Ja, klar. Titanschrauben bestellt, die ein halbes Gramm leichter
waren. Ich fand das witzig.
Ja.
Na gut.
Staufi, was tönst du an deinem Rad?
Nix.
Kriteriums Deutsche Meisterschaft würde ich als nächstes mal durchgeben. Ich finde den Link aber nicht mehr. Muss ich mal kurz gucken, Radsport News dabei.
Ja,
ich.
Aber dazu kann ich ja kurz erzählen. Also, genau, Kriteriums DM, du findest jetzt auch bei Radnet, habe ich auch nichts gefunden, du musst bei Radsport News kommen.
Ja, habe ich schon.
Radsportnews.com, genau. Da sind die Termine. Ja, genau, die findet wohl jetzt statt. Erste Rennen ist in Chemnitz am 13. Mai. Und du kannst ja gleich mal die Termine sagen. Und der Modus ist so, es dürfen nur Amateurfahrer mitfahren. Also es gibt dann so Amateure und Elite-Amateure, die dürfen nur fahren. Das heißt, ich darf fahren. Also alle, die im Besenwagen Bundesliga-Team sind, dürfen auch fahren. Aber es dürfen alle KT-Fahrer nicht fahren. Das finde ich ziemlich geil. Naja, ich fahre, glaube ich, nach Chemnitz. Wo es kann gut sein, dass in Chemnitz nicht mal 20 Leute am Start sind, weil es ja keine KT-Fahrer erlaubt sind.
Die Bossen sind alle KT-Fahrer.
dafür habe ich vielleicht eine gute Chance, Top 20 zu fahren. Und
zwei deutsche Meisterschaften zu fahren dieses Jahr.
Mich zu qualifizieren. Weil Gravel-Rennen werden gerade schon verschoben. Ja, muss ich halt mich auf Kriteriums-DM konzentrieren.
Sehr gut.
Taktik muss ich mir natürlich noch ausdenken, wo sprinten kann ich nicht mehr. Und so gut wie die Kriteriumsfahrer war ich noch nie. Von daher.
Ich habe ja Bock, wenn das dann so ein bisschen zum Laufen kommt, mal gucken, ob es stattfindet. Aber das Finale soll ja auch erst im August sein, Ende August sogar, dass wir dann vor dem Finale auch nochmal so eine Sonderfolge machen. Ich würde auch gerne mal so von den besten Teams, die da so am Start sind, so die besten Kriterienfahrer vielleicht 2 oder 3 hier mit reinholen. Weil diese Welt können wir auch mal beleuchten, das hatte ich schon länger mal vor. Ich sag mal kurz die Termine. 13. Mai ist Chemnitz, 24. Mai ist Borsum, Niedersachsen, 3. Juni Eschborn, Hessen, 11. Juli Walsrum, Nordrhein-Westfalen, weiß ich gar nicht, wo das ist, vielleicht weiß Staufi das.
Nee, habe ich noch nie gehört.
31. Juli Walsrum, ne? Habe ich auch noch nie gehört. 31. Juli Schramberg-Sulgen, Württemberg. Und wer bei diesen 5 Rennen, bei einem dieser 5 Rennen unter die ersten 20 fährt, ist dann am 29. August in Gießen im Finale dabei.
Ja, dieses Walsrum hört sich so ein bisschen nach Nordseeküste an.
Ja, aber geht nicht.
Ja, ist Nordsee. Nordrhein-Westfalen ist
Nordsee. Ja, wenn wir noch ein paar Jahre warten, ein paar Jahrzehnte, dann kann da gut sein.
Das stimmt.
Dass NRW ja vielleicht auch noch Anbindung hat an die Nordsee. Ja, auf jeden Fall geil, freue ich mich drauf und mal gucken, wie dazu wird und ob die Rennen überhaupt stattfinden. Es ist ja jetzt diese Woche wird ja auch noch entschieden, ob nächste Woche ist es, glaube ich, in der übernächste Woche am Sachsenring das erste Rennen in Deutschland stattfindet.
Ach,
das erste,
wie immer Sachsenring, geil.
Ja, aber die entscheiden diese Woche erst. Es kann sein, wenn die Folge rauskommt, dass dann schon entschieden wurde, dass es nicht stattfindet oder halt eben stattfindet, genau.
Die Saga geht weiter. Ja, ich glaube, das klappt. Sachsenring war letztes Jahr schon eine stabile Bank.
Sachsenring bleibt stabil.
Genau.
Ja, dann, was auch noch entschieden wird, ob es stattfindet oder nicht, scheint ja Paris-Roubaix zu sein. Ich habe mir da irgendwie keine großen Gedanken gemacht, aber weiß ich nicht. Da gab es jetzt diese Woche eher so schlechte News, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht weiß Andi da mehr. Der steckt da noch mehr dann in dieser Profiszene.
Ich habe es auch nur in der Presse gelesen, dass der ja, wie auch immer, welche Position der da hat in Frankreich, oder Bürgermeister von Roubaix oder ne, irgendwie ja, sowas wie der Ministerpräsident von einem Bundesland von Frankreich, der hat sich jetzt eher nicht so positiv zu geäußert. Also da in der Region sind ja gerade die Zahlen auch ziemlich hoch, was Corona-Infektionen angeht und ja, eigentlich sind alle Veranstaltungen da jetzt auch eingestellt oder immer noch eingestellt und ja, es stehen auf jeden Fall Fragezeichen über der Austragung von Paris-Roubaix, was dann hoffentlich ja auch irgendwie nur heißt, dass es verschoben wird, weil jetzt noch ein Jahr ohne Roubaix, das ist ja schon,
ja, das wär shit.
Schon schwierig.
Vielleicht weiß unser heutiger Gast ja auch irgendwelche Insights noch. Könnte ich mir vorstellen. Es gibt auf jeden Fall von unserem Sponsor Rafa A Day in Hell. Wer das noch nicht kennt, das gibt's hier und da in Europa und für uns auf jeden Fall in Düsseldorf. Also hier meinem neuen Domizil. Muss ich mir mal downloaden. Also so wie ich das verstehe, kannst du dir eine Strecke ziehen von Rafa, die auf jeden Fall dann Pavés beinhaltet und fährst sie dann für dich ab. Und ich weiß gar nicht, ob das Ganze dann an der schicken Mütze losgeht und endet oder auf jeden Fall kannst du dir, wenn du es absolviert hast, kannst du dir dann so ein Gimmick holen, so ein Badge oder was es da immer gibt von Rafa. Also zieht euch das mal rein, Rafa A Day in Hell, das gibt's, ich glaube, auch in Deutschland nur an mehr Orten als Düsseldorf.
Genau, in Berlin auch, unter anderem.
Basti, bist du jetzt eigentlich der Rafa-Bürgermeister von Düsseldorf?
Nee, ich habe hier noch kein Amt inne, aber ich bin auch noch nicht offiziell angemeldet, weil man kann sich nicht mehr ummelden in Corona. Es gibt nur noch 10 Termine am Tag und die sind immer schon weg.
In Köln würde es ganz schön schwierig, auf jeden Fall so eine Kopfsteinpflasterrunde zu machen.
Ja, es gibt nur Schloss Bensberg und dann gibt es irgendwie noch dabei Brühl oder so, glaube ich, ne? Gibt es noch irgendwie so ein Kopfsteinpflaster an so einem komischen Schloss?
Ja, Kölsch-Roubaix.
Kölsch-Roubaix.
Und so Kölner Altstadt und so, da ist noch über Kopfsteinpflaster. Wäre super, da jetzt so paar hundert Leute durchzuschicken.
Ja. Also in Berlin haben wir auch noch ausreichend im Umland. Also Hier kann man sich austoben. Also wenn jemand Bock hat,
ja, Berlin ist ja
sich's richtig geben möchte.
Super krass. Ne? Da könnte man echt mal so ein,
gerne ins Berliner Umland.
So ein größeres Radrennen noch. Warum machen die eigentlich nicht rund um Berlin, so ein Kopfsteinpflasterrennen raus?
In München gibt es noch eins, in Deutschland, in Berlin und in Düsseldorf. Ja, come on. Samstag bei mir, Küche montiert, 8 Stunden lang. Also musste ich einen kompletten Tag auch da sein. Musste aber auch nie was machen da. Einfach nur da sein. Ich habe wirklich Sanremo von Kilometer Null geguckt bis zum Schluss. Geil.
Also erstmal, ich habe auch am Anfang geschaut und dann bin ich Rad gefahren selber und dann, keine Ahnung, irgendwann wieder zu Hause und da habe ich es mal angeguckt. Aber Sanremo ist ja wirklich 270 Kilometer pure Langeweile. Dann ist es, wenn die Capos anfangen, wird es mal spannend für 20 Kilometer oder sowas Richtung Cipressa, wo einfach auch richtig, richtig Stress ist. Rein in Cipressa spannend, Cipressa langweilig, weil passiert halt nie was. Dann Abfahrt Cipressa wieder spannend, dann wieder langweilig. Aber dann ist halt so, ich finde, der ganze Poggio ist halt so, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist so ein Spannungsbogen, der sich immer mehr aufbaut, nur kurz, also der irgendwie kurz vorm Explodieren ist. Weil du halt die ganze Zeit, weil das Wann attackieren, du weißt, dass die attackieren müssen. Also du wartest halt auf diesen Moment und die kommen immer dichter zu oben irgendwie zum Ende des Berges und ich saß dann auf der Couch, bin irgendwann aufgestanden, stand dann irgendwann auf meinem Hocker, stand dann irgendwann auf meinem Stuhl drauf, weil ich halt so nervös war und ich dachte, ey, wann fahren die endlich los? Und dann dieser Moment, wo dann Alaphilippe endlich mal losfährt und dann alle reagieren, ist einfach jedes Mal wieder so aufs Neue geil. Ist ja jedes Jahr das gleiche Spiel. Ja? Du weißt, es passiert nichts an der Cipressa.
Mailand Sanremo spielt mit Pauls Gefühlen.
Ja, du weißt, dass die im Poggio irgendwann losfahren müssen und manchmal reicht eine Sekunde Loch, manchmal reicht es halt nicht und dann auch die Abfahrt ist purer Nervenkitzel, wie ich finde, und dann kommst du unten raus und dann ist auch jedes Mal das Gleiche. Es staucht sich so zusammen, keiner hat mehr einen Helfer, dann kommen Attacken, wie es dieses Jahr auch war mit Stuyven und so, und du weißt nicht, kommen die durch, kommen die nicht durch, dann gibt es einen Sprint, bei dem du aber auch nie weißt, ob der Sprinter wirklich der Stärkste ist, weil halt langes Radrennen und so, und dann kann halt manchmal auch ein Klassikerfahrer gewinnen oder vielleicht auch ein Bergfahrer wie Nibali vor ein paar Jahren. Also ich finde es so dramaturgisch, finde ich es eines der geilsten Radrennen, die es so gibt, weil du weißt nicht, du weißt schon, was passiert, aber eigentlich weißt du es auch nicht, weil so kleine Nuancen das ganze Renngeschehen ändern können. Und ich finde es einfach ein mega geiles Rennen und ich fand auch das Finale mega geil wieder. Ineos Grenadiers, finde ich, sind ein geiles Rennen gefahren, hatten jetzt halt einfach keinen schnellen Mann am Ende. Aber Luke Rowe ist auf jeden Fall sein Geld auch wert, was er da gemacht hat im Finale und dann Ghana. Ja, und dann auch die, so geil, wie die reingefahren sind und dann Alaphilippe sich bei der Hälfte so umgeschaut hat, geguckt hat, wo Mathieu van der Poel ist und er hat ihn einfach nicht gesehen, da hat er noch zweimal zurückgeschaut, so leicht nervös. Und dann hast du gemerkt, okay, die kommen sehr nah zum Ende des Berges und es war noch keine Attacke und wie dann Alaphilippe so eine Verzweiflungsattacke macht, aus meiner Sicht, und dann, keine Ahnung, so eigentlich das Loch schon gerissen war, aber Mathieu van der Poel einfach durch seinen Antritt, wenn er es nicht hätte machen können, wären die, glaube ich, eventuell sogar weg gewesen, fährt er halt die anderen wieder hin. Das war einfach so ein geiler Anstieg wieder und dann auch die Abfahrt mit Pidcock, der da versucht zu attackieren, alles riskiert und dann kommst du aus der Abfahrt raus, Stuyven attackiert und dann war das ja auch mega spannend. Also ja, wieder ein unglaublich geiles Rennen oder geiles Finale.
Einfach mega geil, dass keiner von den drei üblichen gewonnen hat. Und Mann des Tages, Caleb Ewan.
Ja. Ey, der ist da hochgefahren mit dem Finger in der Nase, ne?
Ja.
Am Hinterrad. Das ist so krass aus, Mann. Und zum zweiten Mal, ne? Wann war er schon mal Zweiter? Vorletztes Jahr, ne? Der wird ja schon mal Zweiter. Ich glaube, vorletztes Jahr war das. Und einfach krass. Also, der kann das Ding auf jeden Fall gewinnen, mal an einem Tag, wo alles gut läuft. Aber, ja, einfach ein geiles Rennen, ey.
Ja, du könntest die Rennen für Blinde nochmal wiedergeben.
Als Nibali gewinnt, 2018, wird Caleb Ewan vor Arnaud Démare Zweiter.
Einfach geiles Rennen.
Ja, ey. Stopp, kurz. Peter Sagan. Ey. Phänomenal, mal wieder. Unfassbar.
Ja, Alter, auch die Taktik von Bora. Was haben die da gemacht? Warum fährt denn der Schachmann nicht? Die waren unten zu zweit. Peter Sagan. Das verstehe ich halt. Also auch wenn man sicherlich nicht wusste, wie gut er ist, aber er war ja noch dabei. was willst denn du mit zwei Leuten, wovon einer sprinten kann und der andere ist jetzt auch nicht langsam, also Maximilian Schachmann ist ja auch schnell, aber nicht im Vergleich zu jetzt ein Van Aert oder Van der Poel, und ist halt krass, ist da halt nicht gefahren. Das fand ich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen merkwürdig. Mir ist in dem Moment gar nicht aufgefallen, aber jetzt im Nachhinein, als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich, das hätte man auch anders lösen können.
Wir machen jetzt mal ab 13, wo Gerald gewinnt. Peter Sagan Zweiter. Im Jahr darauf, 2014, Peter Sagan Zehnter. 2015, Peter Sagan Vierter. 2000, irgendein Jahr war er nicht unter den Top 10. Ja, das ist 2016. 2017, Peter Sagan Zweiter. 2018, da ist er Sechster. 2019, Peter Sagan Vierter. 2020, Peter Sagan Vierter. Und 2021, wir wissen es, Peter Sagan Vierter. Krass. Also, dem sollte man vielleicht nochmal den Ehrensieg von Mailand Sanremo schenken am Ende seiner Karriere.
Ja, scheint ein guter zu sein, auf jeden Fall.
Den Schlüssel zur Stadt.
Ja, aber wo wir jetzt auch gerade bei Sanremo sind, sollten wir vielleicht auch nochmal neue Informationen mitteilen.
Also, wir haben den Film jetzt nochmal ein Jahr verlängert.
Das ist natürlich gelogen. Wir dachten, es wäre nur ein Jahr, wir haben aber für zwei Jahre die Rechte gesichert. Ja, somit könnt ihr den jetzt noch ein weiteres Jahr genießen.
Und die sich den jetzt downloaden wollten, können den einfach weiter schauen, immer. Und
genau, die Situation mit dem Download, die klären wir noch. Da ist unsere Rechtsabteilung dran mit Andreas Stauff und
FZ. Gut. Ich dachte eigentlich, dass wir mit unserem heutigen Gast so einen super brandheißen Einblick in die gerade beginnende Klassikersaison mit Ausrichtung auf Paris-Roubaix bekommen und Insights aus den letzten Rennen und vielleicht auch ein bisschen Ausblick auf das, was jetzt diese Woche auch schon wieder ansteht oder nächste Woche. Aber ja, wie ich in der Einleitung vom Besenwagen schon angekündigt habe, er hat sich leider gemault und ist erstmal raus seit Köhne, Brüssel-Köhne. Wir begrüßen Sylvain Dillier und du bist in Belgien, hast du mir gestern gesagt, ne?
Ja, genau. Hallo zusammen. Ich bin heute ziemlich spontan nach Belgien gereist. Ja, am Wochenende steht noch Gent-Wevelgem auf dem Programm und da sollte ich dann wieder fit sein und am Start stehen.
Ernsthaft?
Ja, wieso nicht? Ist dann 4 Wochen nach dem Schlüsselbeinbruch, das sollte reichen.
Sind das echt schon 4 Wochen, ja?
Ja, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Hast recht.
Ja, ziemlich genau 4 Wochen.
Und du wurdest dann quasi nach dem Sturz direkt operiert, oder?
Ja, genau. Also das Schlüsselbein ist vielleicht knapp 5 Stunden nur gebrochen gewesen. Ich bin halt sozusagen kurz vor dem Teambus auf den Boden geknallt, da in dem Sturz kurz vor der Ziellinie. Und dann habe ich dem Rennarzt gesagt, er soll mich bitte zum Teambus fahren. Hat er dann auch gemacht und ich war keine 10 Minuten im Teambus, hat der Teammanager schon gesagt, hey, okay, entweder heute Abend oder dann morgen früh wirst du operiert. Und dann habe ich erstmal leer geschluckt, weil ich hätte mir das nie erträumt, dass das so schnell vonstatten gehen würde. Und so war es dann auch. Ich wurde dann vom anderen Teamchef ins Krankenhaus gefahren und um 11 Uhr am Abend war ich dann schon operiert.
Ja, wahrscheinlich nach Herentals, oder?
Krass.
Genau, Herentals.
Ja, da war ich auch schon zweimal und das ist halt echt so. Also ich weiß nicht, es gibt, ich glaube, in Europa wahrscheinlich ein Krankenhaus, wo direkt alle Sportler, wahrscheinlich auch die Frauen mittlerweile alle hingebracht werden, egal welche Nation, zur Operation. Ich habe mir auch damals bei Gent-Wevelgem meine Hand gebrochen und auch dann direkt abends operiert worden. Und einmal Schlüsselbein wurde ich dann auch da hingeflogen und wurde da operiert. Also es ist halt Wahnsinn. Da rufst du echt an und dann so ein paar Stunden später, wenn du Glück hast, liegst du auf dem OP-Tisch. Ja. Das ist Einflugschneise.
War echt krass.
Ja, aber geil. Freut mich, dass du schon wieder am Start stehst am Wochenende.
Erzähl. Ja. Ja, der Heilungsprozess verlief wirklich sehr gut. Ich habe schon irgendwie 2-3 Tage nach der OP habe ich gedacht, hey, ich kann sozusagen wieder alles tun. Mir hat nichts wehgetan. Die Schwellung war komplett weg. Und ja, ich habe meinem Coach gesagt, hey, gib mir ein anständiges Trainingsprogramm. Ich fühle mich fit. Und ja, ich habe dann trotzdem so 10 Tage nur auf dem Hometrainer trainiert und bin dann ja, so am Freitag die Woche darauf nach dem Sturz wieder draußen gefahren und das ging eigentlich direkt sehr gut.
Hammer. Ja, ist Wahnsinn, ey.
Ja, ja, bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, müssen wir den Leuten, die jetzt gerade zuhören und sich denken so, wer redet hier eigentlich, mal einen kurzes Backup geben, wer du eigentlich bist. Die Hardcore-Radsport-Fans kennen dich natürlich. Silvan, du bist Schweizer und das, womit dich jeder Radsportfan am ehesten verbindet, ist dein 2. Platz bei Roubaix. Ich habe hier in die Liste geschrieben, das ist der Schweizer Nils Polit. Und das war 2018 und damals bist du bei AG Deserre gefahren und bist jetzt seit diesem Jahr bei Alpecin Phoenix im Team. Und ich denke mal, dass dieses Paris-Roubaix dieses Jahr, wir hoffen, dass es stattfindet, wahrscheinlich auch dann dein und euer Highlight da ist. Also ich denke mal, dass du da mit Mathieu schon, dass deine Rolle da sehr wichtig sein sollte in dem Rennen.
Ja, das ist korrekt. Ja, ich halte mal die Daumen gedrückt, dass Paris-Roubaix stattfinden wird dieses Jahr und es ist klar, ist fett markiert im Rennkalender von uns im Team Alpecin Phoenix. Ja, ich denke, das ist auch ein riesengroßes Ziel von Mathieu und meine Erfahrung, wie soll ich sagen, ich bin da mal Zweiter geworden, aber ich bin jetzt auch nicht dieses Rennen schon 7-mal gefahren, aber nichtsdestotrotz weiß ich ein bisschen, worauf es ankommt, kann natürlich auch im Finale immer noch dabei sein. Ja, und das ist vor allen Dingen bei Paris-Roubaix ist es sehr wichtig, dass du nie aufgibst, auch als Leader sowieso nicht, aber auch als Teamkollege, denn wer weiß, es kann immer wieder die Situation kommen, wo dein Leader auf dich angewiesen ist oder wo du ihm etwas zur Seite stehen kannst oder ihm helfen kannst. Ja, und deshalb ist es, ich denke, es gibt fast kein anderes Rennen, wo es so wichtig ist, nie aufzugeben wie Paris-Roubaix. Und deshalb ist ein komplettes Team sowieso ja, etwas das vom Wichtigsten, würde ich sagen.
Ja. Ja, weil wir jetzt eh gerade schon bei Roubaix sind, würde ich auch gerne mal eine meiner Fragen loswerden. Und zwar, du warst ja damals in der Spitzengruppe, ne? Ich weiß nicht, war das die frühe Spitzengruppe oder irgendwann so Mitte des Rennens hat sich die gebildet?
Wir sind etwa bei Kilometer 40 oder so sind okay. Wir weggefahren.
Okay, also in der frühen Spitzengruppe. Und dann warst du ja so der einzige Überlebende und zu dir ist dann ja irgendwann Peter Sagan hingefahren, ne? Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Wie war für dich das Gefühl, dann auf einmal ins Velodrom einzufahren und um den Sieg mitzufahren? Also ich meine, erstmal, klar, Chancen gegen Peter Sagan im Sprint. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell du bist, aber wahrscheinlich nicht so schnell wie Sagan. Sind jetzt auch nicht so viele so viel schneller als Sagan. Genau, aber wie war das für dich? Also ich stelle mir das krass vor, wenn man reinfährt und auf einmal denkt, okay, also ja, ist jetzt nicht irgendwie nur in Anführungsstrichen Platz 3 oder so, sondern ich fahre hier um Sieg mit. Ja, keine Ahnung, was hast du in dem Moment gedacht? Und hast du dir irgendwie eine Taktik da zurechtgelegt? Oder hattest du einen Plan? Hast du einen Plan aus dem Auto bekommen? Also wie bist du das Finale dann da angegangen?
Ja, also wenn ich mich da an die letzten 30 Kilometer erinnere, dann ja, ich hätte heulen können auf dem Fahrrad, nicht unbedingt vor Glück, sondern einfach vor Schmerzen. ich war so Anschlag. Ich glaube, ja, ich konnte einfach noch Sagans Hinterrad halten. Habe gewusst, ja, ich muss irgendwie auch mit ihm zusammenarbeiten, weil wenn wir da anfangen, Stillstandsversuche zu machen, dann gehen wir beide vielleicht leer aus. Wenn ich mit ihm zusammenfahre, dann habe ich einen Podestplatz auf sicher. Klar, ich hatte immer noch eine kleine Chance auf den Sieg, aber ich habe auch danach gesagt, Sagan war für mich vielleicht so wie ein Engel und der Teufel in einer Person. Ich würde sagen, ein Engel, weil er halt noch richtig Dampf drauf hatte und auch ein hohes Tempo fahren konnte, dass wir halt die anderen Favoriten eigentlich hinter uns ließen. Aber natürlich der Teufel, weil er im Sprint kaum zu schlagen war in dieser Situation. Und ich habe dann eigentlich versucht, ein bisschen meine Bahnerfahrung mitzunehmen. Ja, aber am Ende war er einfach stärker im Sprint. Ja, ich konnte nicht mal sein Hinterrad halten und war eigentlich einfach total froh, war die Tortur zu Ende. War natürlich auch überglücklich über meinen zweiten Platz. Und ich denke, ich hatte an diesem Tag wie das Maximum aus mir rausgeholt und das bestmögliche Resultat eingefahren.
Ja, ich meine, es ist halt, keine Angst, es ist natürlich auch schade, dass man irgendwie dann manchmal auf so ein Ergebnis irgendwie runter reduziert wird in der breiten Öffentlichkeit. Aber es ist halt irgendwie auch ein krasses Ergebnis, ne? Also so ein Podest bei Roubaix. Mhm. Ja, klar, es gibt irgendwie noch WM, Olympia ja, und so, aber es ist halt schon, ja. Es ist irgendwie auch, schon einfach ein mega geiles Rennen und kennen eigentlich auch fast die meisten. Genau, wo man natürlich auch sagen muss, dass du halt im Vorfeld, auch gerade 2017, ja auch mega erfolgreich warst.
Ja, ich denke auch, Roubaix ist vielleicht, also wenn ich das jetzt mal so auf die Schweiz beziehe, kennt man die Tour de Suisse, die Tour de France und wenn man auch irgendwie ein Eintagesrennen kennt, dann ist es womöglich noch Paris-Roubaix. Mailand-San Remo und Flandern-Rundfahrten so kommen erst danach. Und von daher, ja, ich denke auch, kommt vielleicht ein bisschen von Fabian Cancellara, da der auch bei Paris-Roubaix ein paar Mal richtig erfolgreich war. Aber ja, in der Schweiz ist das sicher auch eines der bekanntesten Radrennen. Und ja, von daher war es schon richtig cool, auch das Feedback von der Schweiz zu haben da.
Ja. Ja, weil du gerade auch schon von Fabian Cancellara gesprochen hast, wie ist denn so die Wahrnehmung von Radprofis in der Schweiz? Also ich meine, in Deutschland gab es so eine nicht so gute Periode, mittlerweile geht es einigermaßen. Wie ist das in der Schweiz? Ein kleineres Land und Fabian jetzt eigentlich ja auch, ja, schon auch eine Persönlichkeit, um es jetzt mal so zu sagen, ja, medial auch. Habt ihr davon irgendwie als Schweizer auch profitiert? Habt ihr einen guten Stand oder ist es auch so ein bisschen wie in Deutschland, so zwiegespalten?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen zwiegespalten und viele haben dann nach dem Rücktritt von Fabian so der nächste Cancellara gesucht. Aber es ist natürlich schwierig. Ja, man kann in meinen Augen nicht einfach einen so großen Champion kopieren oder nachahmen oder der nächste Fabian Cancellara suchen. Ich glaube, jeder Profi hat irgendwie seine eigenen Stärken. Und ich glaube, wir dürfen auch positiv in die Zukunft blicken, mit jungen Schweizer Profis, die wirklich schon sehr erfolgreich sind oder Andeutungen gemacht haben, dass sie richtig viel Potenzial haben. Auch Stefan Küng ist ein super solider Zeitfahrer und ich denke, auch er hat da noch mehr Potenzial, um sich da noch ein bisschen zu verbessern und dann auch bei richtig großen Titelkämpfen und vielleicht Olympia ein Wörtchen mitzureden um die Medaillen. Von daher denke ich, muss ich die Schweiz nicht verstecken und ja, klar, die Präsenz in den Medien und so würde ich jetzt nicht als riesig groß bezeichnen. Ja, ich meine, da gibt es andere Sportarten wie irgendwie Fußball, Skifahren etc., Eishockey, die viel größer in den Medien behandelt werden.
Was ist denn Radsport Schweiz? Also ich kenne ja auch noch so, weiß ich nicht, Toni Rominger, wir hatten hier auch schon mal so Beat Breu und welche Radsportler sind denn in der Schweiz noch so allen geläufig oder was ist Radsport Schweiz?
Oskar Kamen sind.
Ah ja.
Ja. Ja, ich denke, es gibt halt wie so die ältere Garde.
Zülle gibt es
ja
auch noch.
Die sich vielleicht eher so an diese Generation erinnert. Aber ich denke mittlerweile so Namen wie auch Mark Hirschi oder Stefan Bissecker, auch Gino Mäder hat jetzt Paris-Nizza auch eine echt krasse Leistung gebracht. Und ich denke, es kommen jetzt schon auch neue Namen da rein, die auch die breite Öffentlichkeit mehr wahrnimmt. Und ich denke jetzt, es hängt ein bisschen auch von den Medien ab, wie sehr die den Radsport auch ein bisschen pushen, oder? Je mehr darüber berichtet wird, desto mehr werden dann auch Leute auf den Radsport aufmerksam und kennen die neuen Namen auch. Aber ich würde sagen, so eben Toni Rominger oder ältere Generation, das ist eigentlich mehr so, auch die älteren Leute, die noch diese Namen kennen und jüngere, ich würde sagen unter 30-Jährige, die Radsport interessiert sind, interessieren sich eigentlich mehr jetzt so für die junge Schweizer Generation, die jetzt nachkommt.
Wer mir der noch einfällt jetzt gerade, ist Alex Zülle.
Ja.
Alex Zülle, ne? Auch legendär, immer mit der kranken Brille, die er anziehen musste. Gibt es auch ein paar Überlieferungen, dass er echt super schlecht gesehen hat, ne? Und dann immer auch damit zu kämpfen hatte, gerade wenn es mal so schlechteres Wetter war oder so.
Da kenne ich zu wenige Storys, ehrlich gesagt.
Aber den Zülle kennst du noch.
Ja. Aber ich muss auch sagen, die Generation hat irgendwie wenig Kontakt auch mit jungen Fahrern. Okay. Ich wohne jetzt auch nicht irgendwie in der Nähe von jemandem, der früher richtig groß war. Und von daher habe ich da wie zu wenig Bezug zu dieser Generation Radsportler in der Schweiz. Ja. Zum Beispiel Urs Freuler, der war auch, der kennt vielleicht auch noch viele Fahrer oder viele Leute, sorry. Den kenne ich zum Beispiel ein bisschen von der Bahn, als ich noch 6-Tage-Rennen gefahren bin, war der auch Mitorganisator von Six Days in Zürich und von daher kenne ich jetzt zum Beispiel ihn ein bisschen besser, aber sonst ehrlich gesagt habe ich relativ wenig bis keinen Kontakt zu dieser älteren Generation.
Wo ich jetzt echt erstaunt war, als hat der Basti bei uns reingeschrieben, dass du Zürich 6-Tage-Rennen gewonnen hast. Also erstmal wusste ich nicht, dass du Bahnfahrer warst und schon gar nicht, dass du ein 6-Tage-Rennen gewonnen hast. Wann war das und mit wem?
Das war eigentlich kein richtiges 6-Tage-Rennen mehr. Das war, die haben das dann mal reduziert auf 4 Tage. Das waren dann die sogenannten Six-Day-Nights. Ich bin da mit Ilio Keise, habe ich das gewonnen und das war im Jahr, keine Ahnung mehr.
Scheint lange her zu sein, auf jeden Fall.
Ja. Ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich war da schon Profi auf der Straße. War vielleicht so 2014 oder 2015. Okay,
und warst du richtig, also bist du auch dann Weltcups und WM gefahren auf der Bahn oder einfach nur so nationale Meisterschaften? Weil ich habe gesehen, du warst auch Omniumsmeister, mehrfach wahrscheinlich dann.
Ja, ich bin 2 oder 3-mal Omnium-Schweizer Meister geworden. Ja, ich bin eigentlich ziemlich viele 6-Tage-Rennen gefahren. Ist auch übertrieben. Ich bin schon einige gefahren. Ich bin auch das 6-Tage-Rennen in Berlin 2-mal gefahren, glaube ich. Einmal mit Franco Marvulli wurde ich Dritter. Ich bin Gent bin ich ein paar Mal gefahren, auch 2-mal aufs Podest gefahren. Einmal mit Robert Partko und einmal mit Leif Lamparter. Mit Leif bin ich dann auch das letzte 6-Tage-Rennen oder eben 6-Day-Nights in Zürich gefahren, wo wir Zweiter dann wurden, hinter Cavendish und Kaise. Ja, ich bin eigentlich schon ein paar 6-Tage-Rennen gefahren, aber eben das 6-Day-Business, ja, ging dann ziemlich rapide den Bach runter, würde ich sagen.
Ja. Ja. Und jetzt halt
ja, spätestens als in Berlin DJ Tomek aufgelegt hat, war das dann Game Over.
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht können wir mal ein bisschen von vorne so anfangen. Mich würde zumindest interessieren, wie bist du denn eigentlich dann so zum Radfahren gekommen? Also wenn jetzt Radsport nicht unbedingt der größte Sport bei euch in der Region war oder in der Schweiz an sich?
In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat der lokale Verein, Radsportverein, immer so Kinderrennen organisiert, einmal im Jahr. Und ich habe da, seit ich auf dem Fahrrad sitzen kann, jedes Jahr mitgemacht. Und eines Jahr, das war vielleicht 2012, haben die so ein Probetraining organisiert. Und ich habe dann das alte Fahrrad von meinem Vater aus der Garage geholt, das Schutzblech abmontiert, andere Pedalen raufgeschraubt und bin dann da in das Probetraining und war ziemlich gut. Wir sind da einen Berg hochgefahren und ich war einer der Ersten, der da oben angekommen ist. Und da habe ich gedacht, ja, Fahrradfahren, das kann ich eigentlich nicht mal so schlecht. Und bin dann die Woche drauf wieder ins Training gegangen und so hat das eigentlich dann angefangen. Ich habe mir dann im Winter ein Querfeldein-Rad leihen können und bin dann eigentlich so die ersten Rennen gefahren, genau.
Aber du meinst sicherlich 2002 und nicht 2012. Ich glaube, du hast gerade 2012 ja, gesagt. Dann habe ich da pro Seitenstatz reingeschaut und das.
Ja, 2002 war
und dann
war
direkt
das,
im zweiten Jahr direkt zu BMC.
Auch, das wäre aber eine rapide Entwicklung gewesen.
Ne? Ja, genau. Der Radfahren konnte gar nicht so schlecht.
Ein Jahr noch Schutzbleche abgeschraubt und nächstes Jahr Profi.
Nein, das war 2002, ja. 2003, bin ich dann die ersten lizenzierten Rennen gefahren, genau. So war das.
Ja, und dann bist du irgendwann bei Vorarlberg gelandet, ne? Das war so die erste KT-Mannschaft.
Ja, genau. Ja, ich war vor Vorarlberg war ich noch ein Jahr bei Chambéry, das ist das U23-Team von Age d'Auxerre. Mhm. Bin dann, konnte dann zu Vorarlberg wechseln. Aber war da ehrlich gesagt maßlos überfordert. Wir sind da italienische Profirennen gefahren. Ich habe erst gerade meine Lehre als Kaufmann abgeschlossen, habe damals mehr so nach Lust und Laune Prinzip trainiert. Und ja, als ich dann da am Start stand bei diesen italienischen Profirennen, war ich echt mal krass überfordert und habe mich dann auch entschieden, mal einen Schritt zurückzugehen, ging dann zum EKZ Racing Team, ein nationales Elite-Team in der Schweiz, wo ich dann, ja, ich würde sagen, auf dem Niveau fahren konnte, das entsprechend meinen Leistungen war, habe dann ein paar gute Rennen gewonnen und dann hatte ich das Glück, dass das Jahr darauf das BMC Development Team ins Leben gerufen wurde, mit dem sportlichen Leiter von Rick Verbrücke. Und der hat mich dann mal angesprochen, hey, ich denke, du hast echt das Potenzial, um Profi zu werden. Aber ich denke, wenn du jetzt noch ein gutes Jahr mit mir im Development-Team verbringst, dann bist du richtig bereit für die World Tour und kannst dann den Sprung wagen. Und ja, so bin ich dann eigentlich beim Development-Team gelandet und konnte dann auch durch gute Leistungen den Profivertrag unterzeichnen.
Ja, ich meine, du hast ja dann in dem Jahr immerhin auch so Rennen wie Tour de Normandie gewonnen, Flèche Ardennaise, das sind halt irgendwie so in diesem KT-Bereich sind das schon schwere Rennen, ne? Also das war ja auf jeden Fall auch ein richtig großer Schritt, ne, vom Jahr zuvor, also auch leistungsmäßig. Also Normandie gewinnt man ja echt nur, wenn man zumindest im KT-Bereich zu den Besten gehört. Also das ist ja schon ein ziemlich krasses Rennen.
Ja, ich denke, das ist halt auch etwa das, was Rick Verbrugge damals gemeint hat, dass ich schon das Potenzial habe, aber halt das wie auch nochmals richtig bestätigen sollte oder müsste, um dann auch einen Profivertrag zu kriegen. Ich war halt dann auch nicht mehr U23, sondern schon ein Jahr drüber. Und ja, mittlerweile, ich denke, wenn du nicht mehr in deinen U23 Jahren einen Profivertrag unterschreiben kannst, wird es halt dann schon sehr schwierig. Und ich habe da knapp noch die Kurve gekriegt und irgendwo einen Spot gefunden, ja.
Ich guck mir hier gerade so dieses BMC-Team aus diesen Jahren durch, 2013, 2014, wo du da gelandet bist. Das ist schon eine krasse Truppe halt auch, ne? Wie war denn die Trennung vom Development-Team da nochmal? Weil hier auf Pro Cycling Stats ist auf jeden Fall erstmal alles zusammengelistet. Aber da ist auch so ein, ich glaube hier DJ Eisenhardt oder ein Taylor Finney oder was, die waren da auch noch im Development-Team unterwegs, oder?
Taylor Finney, der war Profi, ja. TJ Eisenhardt, der war mit mir im Development-Team, genau.
Um es kurz aufzuklären, also bei Pro Cycling Stats siehst du, sind deswegen so viele Fahrer, weil da auch alle Stagiaires drin stehen. Und die werden damit aufgelistet. Also es war, weil also steht, da fehlen zum Beispiel Fahrer, die ich kenne, die in dem Team waren, in dem Devo-Team, die aber nicht drin stehen. Also es ist einfach nur die Trainees. So.
Ja. Aber damals konnte man auch noch nicht wechseln, ne? Also entweder Stagiaire oder
genau, so, wie ist nicht wir so, es heute ist machen. Nicht so wie jetzt, genau, dass du Devo-Team und Pro-Team hin und her tauschen kannst, wie es jetzt möglich ist. Ja.
Also ich war da ab 1. August war ich auch Stagiair bei BMC, beim Profi-Team halt. Und witzig war noch mein allererstes Rennen mit dem Profi-Team war das Arctic Race of Norway. Halt die erste Edition vom Arctic Race, großer Star, Thor Hyschoft. Und dann bin ich da im Hotel angekommen. Der Pfleger gibt mir die Zimmerkarte. Und dann hat er gesagt, okay, hier kannst du dich mal einrichten gehen und Massage ist dann eine halbe Stunde später. Dann gehe ich da ins Zimmer rein und dann war da Thor Hyschoft. Da habe ich auch zweimal leer geschluckt. Ich hätte nie gedacht, dass die mich gleich mit dem Superstar vom Rennen ins Zimmer setzen. Aber ja, das ging ganz gut.
Ja, ich habe jetzt 2014 offen, BMC-Team. Ich nur mal so für die Zuhörer, wer da so alles gefahren ist. Philipp Gilbert ist sein Teamkollege, Greg van Avermaet, Kel Evans, Thor Hyschoft, hast du schon gesagt. Und Rowan Dennis fährt da noch. Und über allem dann auch noch ein Markus Burkhardt.
Ja, genau.
Burgi auch bei BMC gefahren.
Burgi und Rick Zabel.
Stimmt,
auch
jetzt bin ich hier unten auch noch.
Ja, genau, Rick war auch mit dabei, ja.
Rick Zabel. Ja, krasse Truppe.
Aber wie war dann eigentlich für dich so der Wechsel vom BMC zu Arge Désert, auch von der Mentalität her und dem ganzen Setup? Die gleiche Frage stellt sich für mich auch dann Wechsel zu Alpecin Phoenix, aber das können wir ja nachher nochmal behandeln.
Die größten Erfolge hast du schon so für Arge Désert geholt, ne?
Ja, jein. Ich würde sagen 2017, wo ich noch bei BMC gefahren bin, habe ich da die Route Süd ja. gewonnen.
Und die Giro-Etappe.
Die Giro-Etappe, genau. Anfang oder Mai. Dann Route Süd und dann bin ich noch Schweizer Meister geworden. Von daher würde ich sagen, war das vielleicht so im Großen und Ganzen die erfolgreichste Saison. Mhm. Klar, dann 2018 mit Aschi Deser kam dann der zweite Platz bei Paris-Roubaix dazu. Aber ich würde sagen, grundsätzlich hatte ich wahrscheinlich mehr Erfolge bei BMC wie mit Aschi Deser.
Ja, ich meine, du wirst auch Zweiter bei Joast of Flandern, ne? Was jetzt auch nicht schlecht ist.
Ja.
Klar, ja, genau, ja. Nee, das stimmt schon, ja. Aber war es ein großer Wechsel von dem ganzen Ablauf im Team, Mentalität? Ich meine, du bist vorher ja schon bei dem Devo-Team gefahren, ein Jahr, aber da wird sich ja sicherlich in der Zwischenzeit auch einiges geändert haben, aber wie war das für dich so, von diesem amerikanischen Team, sehr international auch, zu diesem doch sehr französischen Team?
Ja, es war schon ein ziemlicher Mentalitätswechsel, das auf jeden Fall. Ich würde mal so sagen, dass bei BMC ging es halt wirklich immer um den Sieg, und wenn dann irgendwie ein Rennen, dass wir wirklich gewinnen wollten, nicht gewonnen haben, dann wurde irgendwie jeder Stein umgedreht und geschaut, was hätten wir anders machen können. Wobei bei Aschi Deser halt irgendwie mehr das, wir wollen eine gute Zeit zusammen verbringen, wollen Spaß haben, wir sind eine große Familie, wir haben einen guten Sponsor, wir haben das Gehalt am Ende des Monats. Hey, und wenn wir jetzt das Rennen halt nicht gewonnen haben, dann ja, gibt es Schlimmeres. und von daher, ja, ist halt wie so, die Performance war halt immer im Zentrum bei BMC, und bei Aschi Deser war das halt nicht ganz so extrem der Fall. Und von daher würde ich sagen, das ist vielleicht der größte Unterschied betreffend der Mentalität auch.
Ja, war es für dich dann besser, der Wechsel? Also von die Mentalität, oder brauchtest du eher diesen Druck, jedes Radrennen irgendwie performen zu müssen?
Ich würde sagen, dass mir schon mehr das performance-orientierte Denken besser liegt. Das ist vielleicht jetzt auch der Grund, wieso ich wieder zu Alpecin Phoenix gewechselt habe. Ich brauche ehrlich gesagt nicht der Druck von irgendwie vom Team oder so, dass mich zu besseren Leistungen pusht, denn ich würde sagen, der größte Druck mach ich mir selbst. Aber ich möchte halt irgendwie auch ein performance-orientiertes Team um mich herum haben, das halt irgendwie ja den gleichen Weg gehen möchte oder geht wie ich auch. Irgendwie, ich versuche jeden Tag mein Bestes aus mir herauszuholen, und das verlange ich dann irgendwie auch ein bisschen von meinen Teamkollegen oder vom Staff, und und das hat mir dann doch ein bisschen auch gefehlt in Frankreich.
Ja, und dann, genau, du hast jetzt gerade schon angesprochen, der Wechsel zu Alpecin Phoenix. Ich habe selbst auch einen Sportler da mit dem Philipp, und daher weiß ich so natürlich so ein bisschen, was bei euch im Hintergrund abgeht, und es ist zwar noch ein kleines Team, in Anführungsstrichen, mit einem Star, aber ja, ich weiß schon, dass da gerade der Performance-Manager echt schon versucht, irgendwie jeden Stein umzudrehen und auch sehr viel achtet, was vielleicht in anderen Teams so nicht gemacht wird. Ich war auch wieder schockiert, als ich in Girona war und mit so ein paar alten Freunden trainieren gefahren bin, die auch bei französischen größeren Teams fahren, und wenn du dann so fragst, so, ja, okay, was ist so eine Schwellenleistung, wer macht so dein Training? Und da halt immer so die Antwort kommt, ja, nee, Test schon lange nicht mehr gefahren, seit Jahren, und Training, trainieren tue ich mich selbst. Diät gibt es auch keine. Da ist schon krass, was es dann echt immer noch für Unterschiede gibt, auch innerhalb dieser World Tour. Also Ja, ihr seid ja noch nicht mal ein World Tour Team, ne? Ihr seid ja in dem Sinne jetzt nur ein Pro-Team. Aber ist schon krass. Ja,
ja, also ich bin echt auch positiv überrascht, wie professionell das hier alles gehandhabt wird. Ja, wie du gesagt hast, da unser Performance Manager dreht wirklich jeden Stein und versucht alles zu optimieren und zu kontrollieren, was in seiner Macht steht. Ja, von daher krass. Also ich habe schon ein paar Mal gedacht, ob der überhaupt noch schlafen geht am Ende des Tages oder ob der einfach 24 Stunden durcharbeitet. Aber ja, es macht halt auch irgendwie Spaß und ich denke auch, das Teammanagement gibt mindestens 100% und das fordern die halt irgendwie auch von jedem Fahrer und von jedem Staff-Mitglied. Und wenn du siehst, wie viel extra Arbeit, dass die da irgendwie reinstecken, dann willst du als Fahrer das auch nicht irgendwie kaputt machen oder du würdest dich dann richtig scheiße fühlen, wenn halt irgendwie du versagst oder wenn du, keine Ahnung, deine Arbeit willst du dann halt einfach auch hundertprozentig machen, sonst ja, geht das halt einfach nicht auf.
Ja.
Was ist denn zum Beispiel so ein Beispiel für einen Stein, den der jetzt da umdreht bei Alpecin Phoenix, was denn jetzt bei dem Vorgängerteam nicht so war? Also.
Ja, zum Beispiel die ganze Ernährung ist ein riesengroßes Thema und ich denke, du kannst erstens mal viel falsch machen, wenn du die Ernährung nicht optimierst. Du kannst dann halt vielleicht auch einfach das okay machen oder du kannst es halt irgendwie richtig gut machen oder noch versuchen zu verbessern. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo sie ein riesen Augenmerk darauf haben, auch im Training mit genauen Vorgaben, wie viel solltest du an Kohlenhydraten zu dir nehmen pro Stunde, dann wird das halt adaptiert. Bei gewissen Trainings ist dann das weniger, bei gewissen mehr. Im Rennen gibt es dann wirklich so ein Stemsheet, wo ein Kleber auf den Vorbau, wo dann halt eigentlich genau aufgelistet ist, wann du wie viel essen und trinken solltest, dass du einfach auch nie in ein Defizit gerätst. Und das ist halt auch etwas, das eigentlich das Performance-Team vorbereitet und ja, minutiös eigentlich plant und dann hofft, dass die Fahrer das dann auch so durchziehen und so halt die bestmögliche Leistung eigentlich erbringen können.
Okay.
Das ist
Andi, ich kann dir
Christoph der Kegel, ne? Der Performance Manager.
Christoph der Kegel. Andi, also ich habe dir eventuell Zugang zu den Tabellen. Ich kann dir dann einen Plan aufstellen, wenn du willst, wenn du abnehmen möchtest. Nee, aber ich habe die Pläne auch gesehen und wir arbeiten damit auch ein bisschen, haben damit gearbeitet. Es ist halt echt, es ist krass. Also es ist halt wirklich sehr interessant, aber man muss halt auch mega aufpassen, ne? So pauschal ist einfach mal direkt umsetzen, funktioniert halt auch nicht, sondern man muss da auch schon so ein bisschen das Training dementsprechend anpassen und sich an gewisse Dinge auch gewöhnen, weil auf einmal kriegst du nämlich weniger Kohlenhydrate, als du vielleicht gerne hättest, oder du kriegst mehr, als du denkst, dass du vertragen kannst. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und ich glaube, da geht Alpecin Phoenix auf jeden Fall den richtigen Weg, ja, damit.
Ja, du lachst, Paul, aber sowas habe ich hier jetzt ich weiß, auch. Und die Tabellen kann ich dir auch mal weiterleiten. Vielleicht
aber ich weiß ja, dass es nicht von dir kommt, sondern ich weiß ja, von woher es kommt.
Ja, wir haben das ja schon hier ausgearbeitet. Und
genau, aber ja, das sind auf jeden Fall so mega wichtige Aspekte.
So, ich hätte jetzt nochmal gern Einblick in zwei verschiedene Philosophien, mit denen du zu tun hast oder die du lebst. Nämlich Philosophie Nummer 1, Meditation. Philosophie Nummer 2, no gloves.
welches zuerst? Ja,
fangen wir mit Meditation an. No, ich hab ein bisschen Recherche betrieben und habe da rausgefunden, dass du das irgendwann mal angefangen hast. Vielleicht war da auch Taylor Finney, glaube ich, ein treibender Faktor. Und dass du dann für dich festgestellt hast, dass es gut läuft oder dass es dich vielleicht sogar erfolgreicher macht im Rennen?
Ehrlich gesagt, als Taylor Finney da so von Meditation und keine Ahnung vom Universum begonnen hat zu reden, habe ich gedacht, ey Junge, was laberst du da? Aber ich bin dann, ja, das stimmt schon, eigentlich bin ich doch durch ihn vermehrt zur Meditation gekommen, denn er hat mal auch in einem Podcast oder Interview oder so gesagt, er hätte mit Headspace, mit dieser App gearbeitet. Und dann habe ich mir die auch mal runtergeladen, einfach mal, um zu schauen, was das so ist. Und ja, habe dann das auch ein paar Jahre lang eigentlich mit dieser App gearbeitet. Und ich würde sagen, die Meditation hilft mir einfach so, einen Reset zu machen. Ich meine, du hast so viel Stress auch im Rennen oder bist die ganze Zeit eigentlich ein Radprofi, von morgen, wenn du aufstehst, bis am Abend, wenn du ins Bett gehst. Und wenn du dir halt wie zu viele Gedanken die ganze Zeit darüber machst, ob du alles richtig machst oder nicht, was du vielleicht besser machen solltest, gibt das halt irgendwie Wiesen, kann das ein bisschen Stress geben. Und ich habe dann einfach irgendwie herausgefunden, dass wenn ich, 10 Minuten, 15 Minuten maximal pro Tag irgendwie mich nur auf meinen Atem konzentriere oder so, dass mich das halt wie resettet, dass ich dann nicht irgendwie gewisse Sachen hinterfrage, sondern ich mache dann halt einfach wie das Richtige im Moment. Und ich würde sagen, das beste Beispiel dafür war vielleicht Paris-Roubaix 2018. Ich habe da Dinge gemacht. Im Nachhinein habe ich fast über mich selbst gestaunt. Wieso hast du jetzt in diesem Moment genau attackiert? Wieso nicht 1 Kilometer früher? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, durch die Meditation lernst du irgendwie in den Flow zu kommen. Und wenn ich den Flow bei einem Radrennen beschreiben würde, dann würde ich Paris-Roubaix erzählen, wie ich diesen Tag erlebt habe. Ich war irgendwie das ganze Rennen im Flow. Es hat einfach gepasst. Und ich denke, ja, durch die Meditation habe ich vielleicht besser gelernt, wie ich in diesen Flow komme oder wenn ich den Flow irgendwie verliere, wie ich vielleicht wieder den Flow finden kann. Und deshalb glaube ich sehr fest an diese Technik und versuche die auch täglich zu praktizieren, wobei das nicht immer ganz so einfach ist.
Ich glaube, Fossi, das würde dich auch weiterbringen.
Ja, stimmt schon, ne? Man ist ja sehr viel unterwegs auch und so. Aber guter Tipp, Headspace kann ich auch nur empfehlen. Habe ich jetzt auch mit ein paar Fahrern schon angefangen, damit zu arbeiten. Ich meine, als Radfahrer hat man ja auch immer sehr viel Zeit mit sich selbst, also wenn man irgendwie mehrere Stunden Rad fährt, ist es ja auch schon eine Art der Meditation, aber als Profi bist du dann ja auch eben, ja, wie du schon sagst, danach weiterhin auch gefordert, ne? Wenn du vom Radfahren zurückkommst, musst du auch gucken, dass du wieder richtig isst und Stretching machst und noch weiter trainierst und man ist eigentlich 24 Stunden unter Strom als Radprofi, weil dein Job eigentlich nie zu Ende ist, also du hast nie irgendwann Feierabend, kannst dir ein Bier aufmachen und dich auf die Couch legen. Und das ist gerade dann ja mit der ganzen Reiserei noch im Zusammenhang immer gut, da zwischendurch mal eine Technik zu haben, mit der man so ein bisschen sich wieder neu fokussieren kann.
Ja, auf jeden Fall, ja. Da stimme ich voll zu. Wo wir jetzt bei Headspace waren, ich kann vielleicht für die Zuhörer, die da interessiert sind, auch noch eine andere App empfehlen, die nennt sich Calm. Ist auch sehr gut. Ich denke, ja, am besten, man lädt sich irgendwie 2-3 Apps runter und hört mal rein. Meistens sind ja gewisse Meditationen oder Atemübungen oder so auch gratis zum Testen. und kann sich dann so irgendwie einen Favoriten aussuchen.
Bei Calm habe ich immer, da kann man so Stimmungsbilder wiedergeben, also da kannst du so Musik oder sowas abspielen lassen. Da gibt es aber auch so Sachen wie so Regen oder Gewitter. Und da mache ich immer Gewitter mit so einer Bluetooth-Box, die dann so einen schönen Bass hat. Dann kannst du dann dich ein bisschen entspannen bei einem schönen Sommergewitter.
Nee, auch im Winter. Ich habe da immer das Lagerfeuer. Das ist das Beste, Lagerfeuer. Ja, dann stelle ich mir vor, wie ich da in einem großen Chalet sitze, auf der Couch mit dem Lagerfeuer vor mir, schön warm, kuschelig.
Sehr schön.
Okay, jetzt keine Handschuhe. Wir kennen das schon von Freund Hausler hier.
Ja, gut, ich bin nicht ganz so hart wie Heino, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und das No Gloves Needed ist ja natürlich 2018 nach Paris-Roubaix entstanden, wo ich da halb blutende Hände hatte, weil mir die Blasen geplatzt sind. Aber eigentlich hat das einen anderen Ursprung. Und zwar geht das zurück auf die Zeit, wo ich noch 6-Tage-Rennen gefahren bin. Und unter anderem bin ich da mal ein 4-Tages-Rennen in Neukaledonien gefahren. Neukaledonien ist so eine kleine Insel neben Australien. Und wir waren da in, wo war das, Sydney? Melbourne. Melbourne waren wir an einem Weltcup und danach gingen wir nach Neukaledonien an das 4-Tage-Rennen. Ich bin da mit Claudio Imhof gefahren und habe dem Coach gesagt, hey, ich fahre nicht gerne mit Handschuhen, und bin dann die ersten 2 Tage ohne Handschuhe gefahren, und er hat gesagt, hey, es ist gefährlich, wenn du schwitzt und die Ablösungen fährst mit deinem Partner und du ausrutschst, dann kann es einen Sturz geben. Dann habe ich nach 2 Tagen gesagt, okay, also dann fahre ich der 3. und 4. Tag halt mit Handschuhen. Und dann bin ich am 3. Tag ziemlich krass gestürzt, konnte aber ohne Probleme weiterfahren. Dann am 4. Tag habe ich die Handschuhe halt wieder angezogen, weil ich es meinem Coach so versprochen habe. Und dann bin ich so heftig gestürzt, auf den Kopf geknallt. Ich bin dann da am Boden gelegen, ein Arzt kam vorbei, mein Coach war da. Okay, ein paar Fragen gestellt, wie heißt du? Alles klar, Sylvain Dillier. Und ich muss unbedingt wieder auf die Bahn, wir müssen die letzte Jagd zu Ende fahren. Wir fahren hier um den Sieg. Dann haben die gedacht, okay, der weiß alles, ist gut. Okay, aufs Fahrrad gesetzt, angeschoben, dann ging ich wieder nach oben. Dann 2 Runden später kam ich wieder von der Bahn runter und habe meinem Coach gesagt, ich hätte ein Loch im Mund, weil ich bin da irgendwie mit dem Kinn aufgeschlagen, und dann hat es so wie einen Riss in den Mund gegeben, so halt unter dem Zahnfleisch ein bisschen. Und das hat sich halt mit der Zunge echt krass angefühlt. Auf jeden Fall war das dann nur halb so schlimm, und ich bin dann wieder hoch. Dann bin ich da 2-3 Runden wieder oben gefahren, und dann auf einmal habe ich meinem Coach runtergeschrien, ey Coach, ich weiß von nichts mehr. Und dann und ich hatte echt keine Ahnung. Ich wusste, es war so wie im Traum. Ich kann mich echt auch nur noch vage daran erinnern. Aber ich wusste, dass ich in einem Madison-Rennen war, und ich wusste noch, wie die Ablösungen funktionieren. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich taktisch fahren sollte. Also das heißt, wenn mein Teamkollege Claudio Imhof langsam gefahren ist im Peloton, dann bin ich halt auch langsam gefahren. Und wenn halt unsere Konkurrenten attackiert haben, dann bin ich halt einfach langsam weitergefahren. Ja, und das Ganze hat sich dann so hingezogen, und anscheinend bin ich dann auch irgendwie 20, 30 Runden vor Schluss einfach mal von der Bahn runter, weil ich gedacht habe, das Rennen sei jetzt zu Ende. Und glücklicherweise konnte dann Claudio das Rennen beenden und wir haben echt das Viertagerennen so gewonnen. Aber eben, ich war in einem Zustand, ich hatte echt keine Ahnung, wie mir zumute war. Und es gibt auch ein Foto, wo ich auf dem Podest mit dem Pokal stehe und Claudio frage, hey, weißt du eigentlich, wer gewonnen hat? Und ja, als ich dann nicht mehr aufgehört habe zu fragen, wer gewonnen hat, haben sie gesagt, okay, da ist etwas nicht okay, jetzt gehen wir ins Spital. Und ich hatte dann auch echt eine ziemlich krasse Hirnerschütterung. Ja, musste dann die Nacht über im Spital bleiben und am nächsten Tag, als mein Coach mich holen kam, das Erste, was ich gefragt habe, ist, hey, wer hat eigentlich gestern gewonnen? Ja, und als er mir das dann nochmals erklärt hat, konnte ich mich dann danach auch oder erinnern, ich habe es dann nicht mehr vergessen.
Haben die dann so einen Zettel in die Hand gegeben?
Ja. Aber ja, weshalb eben das No Gloves Needed, eigentlich von diesem Zeitpunkt an bin ich nie mehr mit Handschuhen gefahren. Und von daher kommt eigentlich diese, wie soll ich sagen, dieser Aberglaube vielleicht. Und ja, da ich bin nicht so krass wie Heino, wie ich am Anfang gesagt habe, denn im Winter, wenn es richtig kalt ist, ziehe ich mir trotzdem auch Handschuhe an. Aber während den Rennen halt, wenn es genug warm ist, dann bin ich gerne ohne Handschuhe auf dem Fahrrad.
Ja, wir gucken am Wochenende. Scheint, ist ja auf jeden
Fall. Wenn es genug warm ist, hundertprozentig ohne Handschuhe.
Ja, krasse Story, ey.
Ja.
Bingo! Fahrer-Bingo!
Ich habe ein paar Folgen gehört und beim Fahrquiz habe ich mir dann immer gedacht, ja. Wen will ich jetzt da erwähnen? Ich habe immer noch keine Ahnung.
Die erste Frage ist ja immer ein bisschen einfacher. So, wer hat dich beeindruckt während deiner Karriere? Und wenn du jetzt schon in so krassen Teams gefahren bist, na, vielleicht ist es auch gar kein krasser Rennfahrer, sondern irgendjemand, wo wir jetzt gar nicht dran denken, aber welcher von deinen Teamkollegen oder andere Leute im Feld wirst dich immer dran erinnern oder bist du immer gerne daneben gefahren oder hast du gerne Zeit mit verbracht?
Vielleicht so in einem Jahr würde ich sagen Mathieu van der Poel. Im Moment kenne ich den wie noch fast ein bisschen zu wenig von der Nähe auch. Aber ein Fahrer, wo ich irgendwie immer gestaunt habe, ist Philippe Gilbert. Der ist wie ein kleines Kind. Und ich glaube, der bleibt auch immer ein kleines Kind. Und das beeindruckt mich irgendwie, dass der... ich denke, das ist wahrscheinlich auch sein Erfolgsrezept, dass der halt irgendwie diese gewisse Lockerheit einfach an den Tag legt. Und der hat nur Dummheiten im Kopf. Wenn du irgendwie, ich bin, was war das schon mal, irgendeine Rundfahrt, dann auf einmal ist deine ganze Hotelzimmertür verbarrikadiert. Dann hat er dir einfach ein Bett vor die Tür gestellt. Ich meine, das machen nur Kleinkinder, wenn sie irgendwie Dummheiten im Kopf haben. Aber es ist halt echt witzig, irgendwie. Ja, der ist einfach ein Kleinkind.
Ja, aber gib uns doch nochmal, wo du es jetzt schon angesprochen hast, vielleicht so einen ganz kleinen Einblick in das, was du von Mathieu van der Poel schon kennengelernt hast, weil scheinbar scheint das ja schon gar nicht so schlecht zu sein, der Eindruck, den du bis jetzt hast.
Ja gut, wenn ich jetzt einfach irgendwie den Tirreno habe ich ja von zu Hause aus mitverfolgt, oder Kürne, ja, auch mit ihm gefahren. Ich meine, ich glaube, der denkt gar nicht, der fährt einfach. Und dann vielleicht am Ende des Tages bereut er es ein bisschen, wie er gefahren ist, aber ja, ich denke nicht mal, dass er es bereute. Er hatte dann einfach Spaß. Mhm. Und es scheint auch ein bisschen so, als wäre er ein Kleinkind. Hat irgendwie, ja, ich würde sagen, viele Fahrer, die mehr und mehr Erfahrung gesammelt haben, werden versuchen, irgendwie schlauer zu fahren und sich mehr Gedanken zu machen, wie sie fahren sollten, um besser zu sein. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige Erfolgsrezept ist, sondern teilweise musst du einfach nach Instinkt fahren und dann machst du gewisse Dinge, die du dir niemals erträumt hättest. Aber trotzdem bringen sie Erfolg. Und deshalb bin ich schon echt auch beeindruckt, wie Mathieu irgendwie die Rennen angeht. Ich meine, wo der bei Körne losgefahren ist, ich glaube, das hat man irgendwie die letzten 10 Jahre bei Körne nie mehr gesehen, dass man so weit vor dem Ziel irgendwie ein Move startet.
Ich glaube, die haben mittlerweile auch euch aufgegeben, ihm irgendwie zu sagen, dass er anders fahren soll, oder? Also, sagen wir mal so, ich glaube, Sanremo sagt man ihm vielleicht schon mal vorher, dass er jetzt nicht unbedingt an dem ersten Welle losfahren muss, 100 Kilometer vom Ziel. Aber sowas wie Köhne, ich meine, da kannst du halt hinten im Auto auch sitzen und dir denken, ja, jo, das macht jetzt gerade gar keinen Sinn so. Ja, genau, weil ja, ist halt auch egal. Aber der macht halt einfach.
Ich fahr jetzt nach Hause.
Und das war ja auch bei Tirreno so, wie er im Nachhinein, mir war halt kalt.
Ja.
So, das sind halt dann so Aussagen, wo du halt dann denkst, ja, okay, gut, dann mach halt. Was würdest du ihm auch sagen? Würdest du hinten dann sagen, ja, nee, also ist jetzt taktisch nicht so gut. Ich glaube, das weiß er ja dann irgendwann auch meistens, ne? Dass das nicht so schlau ist. Aber er macht es halt trotzdem immer wieder. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Radsportfans sind froh, dass er so fährt, weil dadurch kitzelt er das halt auch anderen Rennfahrern raus, ne? Also ich meine, so ein Wout van Aert muss da durchreagieren, die Rennen auch anders fahren. Ein Alaphilippe ist ja auch ein aggressiver Rennfahrer, fährt er vielleicht noch aggressiver. Und ey, ist einfach geil. Dann kommt jetzt so ein Thomas Pidcock, der ja auch so ein Spielkind ist, weißt du? Also das ist ja so eine ganze Generation, die da jetzt einfach nur das, was du gerade meintest, die fahren einfach mit Instinkt. So, die merken halt, ja, weil ich sage, ich habe halt Bock, mache ich halt.
Mhm. Es erinnert mich irgendwie mehr so an die Zeit bei den Junioren. Da hast du auch einfach mal attackiert. Keine Ahnung, ob es am Ende geht es vielleicht auf, aber es geht vielleicht nicht auf. Aber die kalkulieren irgendwie nicht. Die haben einfach so das Kribbeln in den Beinen und dann los.
Ja, das erinnert mich ja auch so komplett, dieses Gespräch gerade so ein bisschen an das, was du über Flow gesagt hast.
Aber
ich denke halt, wie, was halt den Flow ausmacht, ist halt, dass du im Moment lebst und nicht dir Gedanken über die Zukunft machst oder Fragen stellst über die Vergangenheit, sondern die sind halt irgendwie im Moment, im Rennen, sind eine Option und dann gehen die einfach. Die stellen sich dann nicht nochmal die Frage, hey, oh, ist 70 Kilometer vor dem Ziel, ist vielleicht noch ein bisschen weit, vielleicht schaffe ich das nicht bis ins Ziel, sondern die sehen einfach die Option und dann gehen sie durch die Tür.
Ja, merkst du eigentlich jetzt selber, dass dadurch die Radrennen sich schon verändert haben, wenn diese Fahrer am Start sind, also dass die Herangehensweise auch von den Teams eine andere ist und die Rennen an sich dadurch auch härter geworden sind? Also ich meine, die sind jetzt noch nicht so lange im Game, ne? Also ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Tage dabei.
Ich glaube, bis jetzt vielleicht hat sich das noch nicht groß verändert, aber ich denke mal, in Zukunft wird man ja Mathieu vielleicht da nicht mehr einfach so fahren lassen. Ja, ist natürlich, wie soll ich sagen, als er da letztes Jahr bei Bing Bang Tour so losgefahren ist, haben sich wahrscheinlich auch mehr als die Hälfte vom Peloton hat sich gesagt, hey, der kommt sowieso nie durch. Und hat dann auf der letzten Etappe, hat er die Etappe gewonnen und das Gesamte. Und ich denke, vielleicht hat man ihn wie ein bisschen unterschätzt. Aber ich denke mal, in Zukunft wird das womöglich auch nicht mehr immer so einfach sein. Aber man muss auch sagen, wo der bei Körne attackiert hat, haben doch einige Fahrer versucht, an ihm dran zu bleiben und haben es einfach nicht geschafft. Also man muss halt irgendwie trotzdem auch noch die Power haben, um dann mit ihm mitzufahren.
Ja, ja klar, da konnte in dem Fall halt nur ein Giro-Bergetappen-Sieger mitfahren, was auch kurios aussah, ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay.
Fahrer-Bingo, die zweite. Welcher Profi innerhalb deiner Karriere hat dich so richtig genervt?
Genervt? Ja, das habe ich mir echt viel Gedanken darüber gemacht. Ja, ich würde sagen, es gibt immer wieder mal so einen Fahrer, irgendwie, der nervt dich einfach. Aber dann gibt es auch, der gleiche Fahrer kann dann irgendwie auch im nächsten Rennen mit dir im Gruppetto sein und denkst einfach so, hey, cool, bist du auch bei mir. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Position und helfen einander. Aber meistens, es ist irgendwie nicht ein besonderer Fahrer, sondern oftmals sind das dann vielleicht Fahrer, die mehr oder weniger den gleichen Job im Rennen haben wie du selbst. Und dann fightest du halt gegeneinander. Aber es ist nicht irgendwie ein spezifischer Fahrer, sondern ja, ist vielleicht einfach ein ähnlicher Fahrtyp wie du selbst und der eigentlich das gleiche Ziel hat wie du. Und dann stehst du dir vielleicht wie selbst ein bisschen im Weg. So, ja, kannst ja, er macht eigentlich nur den gleichen Job wie du und nervt dich dann halt vielleicht, weil er gleich stark ist.
Hast du, habe ich mich vorhin gefragt, hast du Cadel Evans noch so richtig erlebt? Bist du mit dem noch auch Rennen gefahren oder?
Ja, ich bin mit Cadel, was war das, Tour de Suisse oder Tour de Romandie? Es war eine Etappe in der französisch sprechenden Schweiz. Da hab ich ihn gefragt, ey Cadel, so irgendwie 15, 20 Kilometer vor dem Ziel, hey Kettel, brauchst du noch was? Und es war eine Bergankunft. Und dann, weil ich wusste, wenn es jetzt da hochgeht, dann bin ich weg. Und dann hat er mich da nur angeschnauzt, weil er wahrscheinlich selbst so im Stress war. Auf jeden Fall hat er sich dann entschuldigt nach dem Rennen. Aber ja, ich habe ihn von daher schon ziemlich reell auch erlebt und war auch dabei, wo er seine letzten beiden Rennen gefahren ist, bei der Tour Down Under und beim Cadel Evans Great Ocean Road Race. Und das war echt, da war echt super entspannt. Rowan Dennis hat die Gesamtwertung gewonnen bei der Tour Down Under und Cadel wurde Dritter. Und das war echt vielleicht eines meiner geilsten Rennen. Wir hatten echt so viel Spaß. Die Teamleistung war ja grandios und ja, hatten einfach eine super geile Zeit da.
Cool, cooler Gast auf jeden Fall heute mal wieder. Ein paar Storys, paar Einblicke, die ich so auch noch nicht gehört hatte.
Mal wieder.
Ja, das haben wir selten halt, ne?
Ja, finde ich aber auch.
Ja, genau.
Danke,
ja.
Danke.
Wir können ja mal Gäste-Bingo machen.
Nee, irgendwann. es war mega cool, ja. Und hoffentlich
nee, geil.
Jetzt mit ein bisschen mehr Glück bei Gent-Wevelgem. Und dann hoffentlich auch in Roubaix. Wäre natürlich schon geil, wenn du da irgendwie eine entscheidende Rolle spielen kannst. Um Mathieu zu helfen, zu gewinnen oder vielleicht selber nochmal aufs Podium zu fahren, ja.
Ja, das wäre schon das Ziel, ja.
Ja, wobei du auch schon mal gesagt hast, habe ich auch irgendwo gelesen, so in Roubaix, wenn es möglich ist, geh immer in die Gruppe.
Oh ja, unbedingt. Roubaix ist ja, das geilste Rennen,
ich bin's in nie der gefahren, Gruppe zu fahren. Aber ich stelle mir vor, dass die Hölle hinten, wenn du irgendwie in Arenberg rein willst oder irgendwie die anderen Kopfschafflasterstücke, dieser Kampf, da ist die Gruppe halt echt safest place to be. Ja.
Definitiv, ja.
Gut, dann. Ja.
Auf jeden Fall auch von meiner Seite aus viel Glück und ich wünsche dir, dass du direkt schon ziemlich schnell in den Flow reinfindest jetzt bei den Klassikern. Das ist ja da nicht immer so einfach. Sehr hektische Rennen, aber ich bin mir sicher, du wirst es schon schaffen.
Danke, ja. Ich gebe mein Bestes.
Yes, danke. Okay, dann. Super. Ciao, ciao.
Danke, ciao. Ciao.